So, hallo zusammen. Ich denke, wir fangen jetzt mal an. Mein Name ist Peter Krenker. Ich wollte irgendwas erzählen, wie man Korrektheit von Programmen beweisen kann. So, gut, nur kurz über mich, wer mich noch vielleicht nicht so kennt. Ich benutze Linux schon eine ganze Weile, habe hier in Tübingen Mathe und Informatik studiert, arbeite als Softwareentwickler mit C, C++, also C++, Python, OpenGL. Ich gehe öfter auf so Konferenzen wie diese hier und ja, ich beschäftige mich viel mit verschiedenen Programmiersprachen. Und ja, vielleicht als kurze Übersicht, ich mache es nicht zu kompliziert. Ich erzähle ein bisschen, wie ich da auf dieses Thema komme, was denn so formale Systeme sind, so ganz grob. Dann erzähle ich was zu dem COC, was vielleicht auch noch nicht jeder kennt. Und dann der größte Teil, denke ich, wird sein die Demo, wo man dann konkret sehen kann, wie sowas aussieht. Und dann noch ein bisschen ein Fazitausblick. So, ich weiß nicht, kann man das sehen? Das Problem bei der Software ist ja immer, dass das jeder irgendwie anders sieht. Und ja, der Kunde will halt irgendwas haben, dann der Projektleiter macht sich so einen Plan, der Architekt entwirft irgendwas, der Softwareentwickler setzt etwas völlig anderes rum und ein Berater erklärt das irgendwie mit sehr, sehr blumigen Worten. Es wird nicht dokumentiert, installiert wird was völlig anderes und berechnet wird was Astronomisches, dann wird es irgendwie interessant gewartet und was der Kunde wirklich bräuchte, ist wieder was anderes. Gut, das ist halt so die Realität. Da kann man jetzt ja, viel drüber diskutieren. Aber wie ich jetzt darauf komme, diesen Vortrag zu machen, war einfach die Aussage von dem Kollegen, der gemeint so, ja, aber ja, Software, aber jedes nicht triviale Programm hat Fehler. Der ist jetzt kurz vor der Verwendung. Ja, ist allgemein akzeptiert eigentlich diese Aussage, dass man sagt, okay, klar, irgendwo ist immer ein Bug drin. Ja, aber warum eigentlich? Also was ist dann das Problem? Ja, man versteht vielleicht das Problem gar nicht. Also was, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt was programmiert, aber vielleicht passt das einfach gar nicht zum Problem, was ich da programmiert habe. Dann hat es vielleicht auch jemand mal falsch aufgeschrieben oder irgendwas Falsches als Spezifikation verkauft. Und was ganz häufig ist, die Implementierung passt halt einfach nicht zur Spezifikation. Das heißt, die Implementierung ist einfach nicht korrekt, wenn man jetzt mal sagt, die Spezifikation würde passen. Okay, da kann man jetzt mit formalen Methoden jetzt nicht immer was machen, aber so der letzte Punkt, das ist, wo man vielleicht was reißen kann. Und das Tagesziel habe ich jetzt mal aufgestellt. Wenn der Architekt das jetzt so entwirft, dann soll das auch bei der Entwickler so rauskommen. Mehr kann man nicht erwarten an der Stelle, würde ich sagen. Ist jetzt vielleicht nicht die optimale Ausgabe, aber ich sage mal, die Probleme, die ja jetzt da noch sind, die muss man auf anderen Wegen lösen. Da hilft dann auch formale Sachen nicht. Okay, der Rest ist natürlich unverändert von dem Problemfeld, aber ich denke, da kann man ein Stück weit näher kommen mit dem, was ich jetzt vorstellen werde. Okay, was hat man bislang so versucht, um praktisch diese Kongruenz herzustellen? Man sagt, ja, man testet das Ganze, dann werden schon die Fehler irgendwie auffallen. Okay, man macht so Pair-Programming, man guckt einfach, mehr Leute gucken auf das Problem gleichzeitig drauf, dann wird die Software irgendwie besser. Man macht Code-Reviews, man guckt sich das nochmal an. Man Bug-Bounties, man sagt, okay, wer den Bug findet, der kriegt noch einen Haufen Geld. Man sagt, das Ganze Open Source, also jeder darf sich reingucken, jeder guckt sich's an, dann werden die Fehler ja auf jeden Fall auffallen. Statische Analyse, es gibt so Tools, die gehen über den Source Code rüber und tun jede falsche Programmiertechnik anmäkeln und wenn man dann die richtig macht, dann sind die Fehler weg. Oder Audits, irgendwie spezielle Leute, die dafür bezahlt werden, Softwarefehler zu finden, gucken sich das an und werden auch alle Fehler finden. Ja, reicht das? Ja, leider nicht, auch wenn man das jetzt alles machen würde. Jetzt ein Beispiel TimSort. Sortierfunktion, also nicht Standard, sage ich jetzt mal, aber sehr verbreitet. Sortieralgorithmus ursprünglich aus Python, wurde übernommen von Java, Android. Ist so, kann man nicht so schnell beschreiben, ist ein bisschen komplizierter. Aber da gab es so eine Gruppe, die hat versucht, mit so formalen Methoden das zu verifizieren. Und sie haben es nicht hingekriegt erstmal und da waren sie ein bisschen erstaunt. Und da haben sie tatsächlich dann auch daraus einen Bug ableiten können. Es war wohl nicht so ganz einfach zu finden, also es trifft nicht mit einfachen Fällen auf, sondern die Listen sehr, sehr lang werden. dann kann der Bug provoziert werden. Da ist auch ein Link in dem PDF dann drin, also wo das auf dem Artikel ist, wie die das gefunden haben. Sie haben so ein Tool verwendet, das heißt jetzt Key, das ist halt auch so ein formales Verifikationstool, gucken wir jetzt das nicht an. Und halt die verantwortlichen Paket-Leute haben so zähneknirschend dann korrigiert, aber auch nicht mit der Version, die diese formale Gruppe da vorgeschlagen hat, sondern mit irgendwie einer anderen Korrektur. Aber sie haben schon eingesehen, dass es ein Fehler ist. Ne? Also es können sich relativ einfach in sehr verbreiteten Software, ich meine Python, Java, Android, das ist auf irgendeinem Rechner, war das irgendwann mal drauf. Und wo will man denn vielleicht hin? Was will man vielleicht haben? Das ist jetzt eben so ein Beispiel. Ein verifiziertes Betriebssystem wäre schön, wenn jetzt wirklich das komplette Betriebssystem spezifiziert wäre und verifiziert wäre und dass man sagen kann, okay, da sind jetzt keine Bugs mehr drin. Da gibt es dieses SEL4. Das ist so ein Microkernel-Betriebssystem. Das kann man jetzt nicht so vergleichen mit Linux. Das ist wirklich, der Kernel ist jetzt wirklich ganz, ganz abgespeckt. Da ist wirklich nur ganz wenig Management-Zeugs drin und so eine Kommunikationsinfrastruktur. Und die ganzen Devices laufen im User-Space. Das heißt, alles Device-Treiber und so sind alles gar nicht dabei, auch bei dieser Verifikation nicht. Es ist einfach in C implementiert. Es läuft nur halt auf bestimmten Prozessorarchitekturen, das ist gar nicht so vielen jetzt, wenn man es von Linux herkommt, nur auf ARM und x86. Ist mittlerweile GPL, also mit dem Beweis und allem drum und dran. Die haben jetzt das Beweisassistenzsystem Isabel verwendet. Und die haben halt ziemlich viel nachgewiesen, dass es keine Pufferüberläufe hat, was man so hat, dass das irgendwelche Puffer zu lang, zu kurz sind und die dann überlaufen. Null-Pointer-Zugriffe oder Use After Free, dass da irgendwelche Speicherverwaltungsprobleme passieren. Der Code erfüllt halt die Spezifikation, die sie dafür dieses Betriebssystem haben, und auch Sicherheitsaspekte haben sie dann formal verifiziert. So. Was die jetzt auch gemacht haben, sie haben den Binärcode verifiziert, also das heißt, sie haben nicht nur gesagt, der C-Code ist korrekt, sondern sie haben es kompiliert und nochmal mit einer vergleichbaren Maschinerie nochmal den Binärcode auch zertifiziert. Weil sonst könnte man sagen, okay, das C ist jetzt korrekt, aber vielleicht macht der Compiler irgendwie einen Mucks. Das konnten sie ausschließen, indem sie gesagt haben, okay, nee, wir nehmen wirklich das Kompilat und tun praktisch auf diesem Kompilat, auf diesem Maschinencode, diesen Beweis nochmal durchlaufen lassen. Und das haben sie ebenfalls gemacht und somit können sie sagen, okay, der Compiler hat in diesem Fall offensichtlich keinen Fehler gemacht. Und also es ist natürlich dann auch nur diese Binärvariante dann formal zertifiziert und für was anderes legen sie jetzt keine Garantie, können Sie keine Garantie abgeben. So. Okay, jetzt überlegt man sich, jetzt haben wir euch das schön erzählt, was da alles verifiziert ist und was man da so machen kann. Wie soll denn das funktionieren? Das kann man sich erstmal so vielleicht als Softwareentwickler nicht vorstellen. Als Softwareentwickler entwickelt man das, schreibt da irgendwie seine Software runter. Wie kann man sich das vorstellen, dass die Software jetzt plötzlich korrekt sein soll? Ich habe selber einen Sortieralgorithmus jetzt vielleicht geschrieben. Wie überprüfe ich, ob der jetzt korrekt ist? Ich meine nicht, dass mir dasselbe passiert wie dem Tim-Sort, dass ich den jetzt schreibe, dann wird der irgendwie beliebt aus irgendwelchen Gründen. Plötzlich ist der in 1000 Devices drin und irgendwann knallt es halt. Ne? Welches Beweisassistenz nehmen wir? Da bin ich, sage ich jetzt mal zufällig, durch verschiedene Artikel, die ich gesehen habe, bin ich aufmerksam geworden auf ein bestimmtes, und zwar dieses COG. Das ist schon relativ lang in Entwicklung. Das ist auch mittlerweile Version 8.5 angelangt. 1984 ist das schon gestartet worden. Und das COG steht hier, weil das aus dem französischen Umfeld kommt, heißt einfach Hahn, und so ist auch das Logo zu interpretieren. Das ist an diesem französischen Institut in Ria entstanden, plus mittlerweile sind andere Institute auch, aber auch in Frankreich im Wesentlichen beteiligt. Die haben so ihre Hausprogrammiersprache OCaml, in der sie das dann implementiert haben. Das ist so eine ML-Variante. Und es verwendet Dependent Types. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Das ist eigentlich sehr interessant. ist interaktiv, hat eine eigene IDE. Also man wird dann nachher sehen, warum das interaktiv ist und warum man das unbedingt machen will. Man kann das natürlich sozusagen auch im Batch-Mode starten und dann einfach die Beweise durchlaufen lassen, um zu gucken, ob die noch funktionieren. Es gibt auch so einen Emacs-Mode, Proof General, der ist auch ganz nett, habe ich mir jetzt aber nicht vertieft angeschaut. Ich werde das an der Cock-IDE dann vorführen. Es gibt sogar, man kann das auch online ausprobieren, wenn man das jetzt nicht installieren will. Gibt es da für dieses OCaml gibt es dann so ein Tool, wo man das dann in JavaScript kompilieren kann und da kann man das dann online ausführen. Ist jetzt aber nicht so super performant. Ne? Aber wenn man sagt, ich will es nicht installieren, so ich möchte so ein paar einfache Sachen machen. Ich glaube, meine Demos müssen damit auch durchlaufen. Und genau, das Ganze ist LGPL, das heißt, es ist alles Open Source. Und man kann sich da das ohne Probleme runterladen. So, jetzt gut, ich habe es erwähnt, ich habe Mathematik studiert ursprünglich und die Frage ist natürlich beweist es schon was Mathematisches und Frage ist natürlich, wenn ich was beweisen will oder irgendwie eine Sortierung, ist ja vielleicht relativ trivial, aber vielleicht kommt ein bisschen mehr Mathematik drin vor, packt das Programm. Und wenn man einfach anguckt, was damit schon bewiesen wurde, den Vier-Farben-Satz, das ist einfach diese Frage, ich habe eine Landkarte und möchte sie einfärben, wie viele Farben brauche ich? Und da hat man dann nachgewiesen, das war aber schon vorher, das ist jetzt so der Beweis, wann das mit Coq bewiesen wurde, hat man schon auch mit einem Computerprogramm nachgewiesen, dass vier Farben in allen Kombinationen reichen. Ist für die Mathematiker, sage ich mal, sehr unschön gewesen, weil die gesagt haben, ja, aber das ist doch ein Computerbeweis, kann man dem Computer vertrauen und das ist so ein bisschen Diskussion gewesen. Das gilt, ist jetzt, glaube ich, einigermaßen unbestritten, aber es hinterlässt auf jeden Fall so ein bisschen schalen Eindruck, ja, ist doch ein Computer gemacht. Und, naja, also die Mathematiker sind nicht so sehr glücklich, aber auf jeden Fall kann man das mit Coq dann nachvollziehen. Wobei man muss sagen, also dieser Vier-Farben-Satz ist halt so ein kombinatorisches Totschlagargument. Man muss halt einfach sehr viele Fälle durchprobieren und ist natürlich für Menschen einfach schwierig, da den Überblick zu behalten und sind zwei Fälle wirklich verschieden und so Sachen. Der nächste Satz, den ich hier erwähne, ist Satz von Veit Thomsen, ist ein Satz aus der Gruppentheorie. Also wer sich damit ein bisschen auskennt, es geht darum, dass jede Gruppe ungerade Ordnung auflösbar ist, ist von daher bemerkenswert, dass es eigentlich sehr, sehr langer Beweis ist. Wenn man das aufschreibt, sind das ein paar hundert Seiten. Das ist auch für Mathematiker, zumindest damals war das schon sehr lange. Und man kann sich natürlich überlegen, wenn der Beweis ein paar hundert Seiten lang ist, wenn da irgendwo ein Fehler zwischendrin ist, ist natürlich alles irgendwie für die Katz. Und der wurde 2012 der eigentliche Satz, weiß ich jetzt nicht so genau, aber es war, glaube ich, 60er, 70er Jahre, wo der bewiesen wurde. Und 2012 hat man mit Coq nachgewiesen praktisch nochmal und kann dann so ein bisschen verifizieren, dass das jetzt auch formal ein bisschen korrekt ist. Dann gab es eine neuere Entwicklung mit diesen Univalent Foundations oder Homotopy Type Theory. Das ging aus von einem Mathematiker, einem Fields-Medaillengewinner, der hergegangen ist und auch irgendwie so einen Beweis hatte und da hatte er irgendwie ein Problem und es hat ihn dann aufgeregt, dass das war irgendwie so eine triviale Sache, eben keine triviale Sache, es war ein Fehler in seinem Beweis und da hat er gesagt, er muss jetzt mehr diese Beweisassistenzsysteme verwenden und so eine Erweiterung eine Typtheorie verwendet und das ist mal zwischenzeitlich ziemlich aufgeflammt da in den Mathematikerkreisen und das als neue Univalent Foundations, das heißt als neue logische Grundlage für die Mathematik zu nehmen und da gibt es einen speziellen Coq, eine Coq-Version, die praktisch darauf basiert und die wird auch weiterentwickelt. So, also mein Fazit ist jetzt erstmal natürlich an der Stelle, okay, also Mathematik kann man offensichtlich damit machen, aber was sieht es aus mit Informatik, also Computer programmieren, war ja eigentlich die ursprüngliche Idee, sortieren und so. Wie sieht denn das aus? Ein wichtiges Projekt, was in dem Zusammenhang zu erwähnen ist, auf jeden Fall das CompCert. Da ist die Idee, ja, was macht denn der Compiler eigentlich mit dem Code? Wird er korrekt kompiliert? Kann ich dem vertrauen? Und die Idee ist halt, dass ich den Compiler so weit abzusichern, dass ich sagen kann, okay, formal gesehen, der Code, der generiert wird, ist auf jeden Fall korrekt. Das Kompilat ist korrekt. Es geht nicht nur darum, dann diesen Kompilierungsprozess abzusichern. Ob das Programm korrekt ist, kann der Compiler erstmal nicht sicherstellen. Sondern ich weiß, ich habe da ein C-Programm und der Compiler macht es auf jeden Fall nicht schlechter, sage ich mal, als vorher. Genau, also eine große Teilmenge von ISO-C, ISO und ANSI-C unterstützt er. Also eine große Teilmenge heißt irgendwie so beliebige Go-Tos und sowas funktionieren dann nicht. Verträglich MISRA C 2004, das ist so ein Standard beliebt in der Automotive-Branche, wo einfach viele Sachen auch verbietet. Also das heißt, man kann jetzt nicht erwarten, dass man jetzt einen Linux-Kernel damit übersetzen kann. Das wird nicht klappen. Aber, sage ich mal, so im Embedded-Bereich, so den üblichen C-Code sollte er eigentlich packen. Es gibt natürlich schon Compiler, die ein bisschen abgesichert sind, aber was an dem jetzt halt besonders scheinbar sein soll, ist, dass er effizienten Code generiert hat für PowerPC ARM x86. Und das behaupten sie selber, dass ungefähr 90% der Performance von GCC Version 4 Optimization Level 1 hat. Das ist jetzt auch nicht so super schnell, aber sage ich mal, für einen Compiler, der sozusagen formal zertifiziert sein soll, ist das schon beeindruckend. Implementiert in OCaml und Coq, also das heißt, das sehen wir noch gleich, da habe ich ein paar Folien noch drin. Bestimmte Teile, so Input-Output, geht in Coq eigentlich nicht so richtig. Und das heißt, da muss man auf so OCaml dann zurückgreifen. Genau, interessant ist, wer das jetzt angestoßen hat oder wer da beteiligt ist, dieser Xavier Leroy hat früher auch mal mit Linux sich rumgetrieben und hat da die Linux Threads, die eine Implementierung gemacht und ist von daher auch sozusagen aus diesem Linux-Umfeld bekannt. Ein bisschen unschön ist, dass es halt irgendwie so ein kommerzielles Projekt ist. Und bestimmte Teile sind unter GPL und BSD-Lizenzen verfügbar. Also man kann schon reingucken, also das ist so eine Lizenz, wo für nicht kommerzielle Leute man da schon dass sich das angucken kann, aber es ist natürlich irgendwie kein GPL oder sowas. So, jetzt nochmal kurz, was ist da jetzt das Besondere? An diesem Comp-Zert, und zwar ist ich... es sind halt so verschiedene, das ist einfach diese Compiler-Tool, diese Compiler-Pipeline. Also es fängt halt an mit dem C-Source-Code, dann tut es das Umwandeln in verschiedene C-Varianten, dann wird das halt in Zwischensprachen übersetzt. Man sieht, das sind relativ viele und man sieht ja auch, was da passiert ist. Und das Besondere ist, also alles, was unterhalb dieser Linie ist, dieser Trennlinie, alles hier unten, ist gemacht mit Coq. Das heißt, jeder dieser Schritte unten ist wirklich formal bewiesen, dass das korrekt ist. Also gewisse Allokationen, also vor allem hier, das sind so typische Optimierungsschritte, hier Constant Propagations, Common Sub-Expressions, Register Allocation, das sind halt so typische Compile-Schritte, die jetzt wirklich formal auch korrekt bewiesen sind, und dann geht es ja noch weiter, LTL war der letzte Schritt auf der Folie, dann wird halt, also wir haben diese Instruktionen generiert und dergleichen, und Memory Model, gut, das ist jetzt hier sozusagen nicht direkt ein Pipeline-Schritt, aber das ist einfach das, was gebraucht wird, um diese Operationen abstrakt zu beschreiben. Das sind auch halt in Coq, also programmiert und bewiesen in Coq. Und das oben hier, Printing to Assign, man sieht, die wesentlichen Sachen sind alle formal bewiesen. Und die Hilfsfunktionen, sage ich jetzt mal, ein paar Hilfsfunktionen sind in Camel gemacht. So, genau. Ein anderes Projekt ist jetzt auch irgendwie, sage ich mal, eine nicht triviale Software, die auch in Coq gemacht wurde, ist das FSCQ. Das ist ein Formally Certified Crash Proof File System. Das heißt, die haben nachgewiesen, dass egal wann das dann der Rechner abstürzt, dass keine Daten verloren gehen oder dass das File System nicht inkonsistent wird. Und das wurde 2005 abgeschlossen. Da ist der Adam, ich weiß gar nicht, wie der sich richtig ausspricht, Chilipala, beteiligt. Der hat auch ein Buch dazu, also hat ein Buch geschrieben zu COC. Das Ganze ist implementiert und verifiziert in COC, also sozusagen die ganze Implementierung ist halt in COC passiert. Dann wurde aber aus dieser Beschreibung wurde nach OCaml und nach Haskell und nach Go wurde sozusagen ein Source Code rausgeschrieben, der dann wieder kompilierbar ist und dann unter Linux Fuse mounten lässt. Also man kann dieses Filesystem einfach unter Linux dann verwenden und kann entsprechende Tests fahren. Aber formal gesehen ist das dann zertifiziert, dass es keine Daten verliert. Das ist natürlich relativ kompliziert, weil man ja verschiedene Datenstrukturen hat, die natürlich in gewissen Zuständen sein können. Und um da jetzt wirklich alle Fälle abzuprüfen, ist es schon relativ schwierig. Und es ist natürlich ein synthetisches Filesystem, das ist jetzt auch nicht eins, das jetzt auf Performance getrimmt ist oder auf irgendwas, sondern es ist halt irgendwie eins, als ob mit Fuse zusammenarbeiten kann. Man kann jetzt irgendwie das, sollte man vielleicht auch jetzt nicht unbedingt alles drauf portieren. Aber es ist auf jeden Fall der jetzt, sage ich mal, der Nachweis, dass das sowas möglich ist, dass man auch ein komplettes Filesystem, was ja irgendwie doch recht umfangreich ist, auch dann zertifizieren kann. So, jetzt wollte ich eine Demo starten. So, nehme ich erstmal raus. So, das haben wir hier. Also, kann man das noch lesen? Ja, sehr gut. Ich muss noch kurz was testen. Und zwar das Problem,
jetzt noch ein ganz bisschen größer.
Ja, ich schau mal kurz. Und ja, ist okay, gut. Größer. Hier vorne ist noch Platz zum Hinsetzen. ansonsten schauen wir mal. Was ist Zoom in? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh, doch, tatsächlich.
Ja, noch einmal.
Noch einmal? Reicht das? Ich zieh mal den Stecker. Ja, ich habe noch genug Akku, das sollte reichen. So. So, okay, wer hat schon mal im Beweisassistenzsystem was gearbeitet? Keiner? Da? Ja? Ja? Okay, gut. Also für die anderen muss ich auf jeden Fall erklären. Also wir haben hier so ein, das nennt sich ein Beweisassistent, was ist jetzt auch immer richtig hier? Ja, genau. Das ist ein Beweisassistent, das heißt, wir haben hier, wir fangen mit der mathematischen Seite an. Wir versuchen hier Aussagen zu beweisen. Im Endeffekt wollen wir natürlich beweisen, dass unsere Sortierung korrekt ist. Das heißt, wir müssen erstmal so Aussagen aufschreiben können. Die Mathematiker verwenden gerne so Begriffe wie Theorem oder Satz oder Lemma. Und hier haben wir schon ein Theorem. Und das ist ein einfacher Satz der Aussagen. Ich gucke mal, ob man hier das noch verschieben kann, ein bisschen. Sonst passt das hier. Ja, wird knapp. Okay. Prop ist eine Proposition, das heißt eine logische Aussage, ganz abstrakt. Also irgendwie. Was können wir uns überlegen? Als Beispiel, P sei jetzt, also PQR sind Propositionen, zum Beispiel können wir sagen, P ist, Deutschland qualifiziert sich für die EM, Q wäre, Deutschland übersteht die Vorrunde und dann wäre, sagen wir mal, R wäre, Deutschland wird Vize-Europameister, zum Beispiel. Und jetzt wollen wir was beweisen und das ist hier so eine Implikation, das heißt, kann man das hier sehen, P folgt Q, das heißt, aus P voll Q, das heißt, wenn Deutschland, sagt ein Reporter, wenn Deutschland sich für die EM qualifiziert, dann wird es auf jeden Fall die Vorrunde überstehen. Und dann sagt der andere, ja, also wenn es die Vorrunde übersteht, dann wird es auf jeden Fall Vize-Europameister. Und wir wollen jetzt zeigen, wenn das jetzt stimmt, dann folgt auch schon allein, wenn es sich qualifiziert, dass es dann auch Vize-Europameister wird. Das sind einfach die beiden Aussagen zusammengesetzt. So, das wollen wir jetzt beweisen, wobei wir jetzt nicht diese konkreten Aussagen beweisen natürlich, sondern für beliebige Aussagen. So, das heißt, wir haben diesen Theorem haben wir jetzt aufgestellt. So, jetzt wichtig ist jetzt, und warum das so interaktiv ist, man sieht es hier, man hat hier so ein Layout, wo man eben nicht nur ein, hat das einen Laserpointer drin? Nee. Wir haben jetzt hier so ein Source View, Und jetzt plötzlich haben wir dieses Theorem aufgestellt und das Wichtigste habe ich vergessen. Wie komme ich jetzt dazu, das zu markieren? Die wichtigste Tastenkombination ist Ctrl-Alt, bei diesem Coq-IDE zumindest. Und damit kann ich sozusagen vor und zurückspringen. Sozusagen man kann dem Compiler sagen, oder diesem Coq sagen, wie weit er das zu interpretieren hat. Und jetzt bin ich halt auf diese Stelle gegangen und habe dann Ctrl-Alt-Pfeil gedrückt und dann fängt er das immer so weit zu verstehen. So, jetzt haben wir diese Aussagen, die wir beweisen sollen. Okay, wie machen wir das? Er sagt, ich habe ein Subgoal, das heißt, ich will irgendwas zeigen. Okay, wie mache ich das? Ich sage, okay, jetzt ich beweise dir das, dann sage ich Proof. Das ändert erstmal noch nichts. Dann sage ich, okay, Intros PQR, das heißt, ich soll es für alle zeigen, wie macht man das in Mathe, kann sich da noch jemand erinnern? Irgendwas zeigen, dann sage ich, okay, sei x gleich, sei x diese eine Aussage. Die heißt jetzt übrigens PQR. So, aha, das heißt, was ist passiert? Die sind jetzt aus dem Subcall, sind die verschwunden, das war so for all, also man kann auch wieder zurückgehen, ne? Ich sage, es war for all, stand da, also für alle Aussagen. Und dann sage ich mal, okay, ja für alle, aber ich sage mal, okay, ich hätte jetzt schon welche. So, da sind die plötzlich zu meinen Voraussetzungen gewandert. Also über diesen Strich drüber sind meine Voraussetzungen. Ich kann das als gegeben nehmen. Davon kann ich ausgehen. Und was ich jetzt noch zu machen habe, ist praktisch den unteren Teil zu beweisen. Also das heißt, der untere Teil ist eben das, was ich zeigen soll. Und oben ist das, was ich schon gezeigt habe oder wovon ich ausgehen kann. So, jetzt was habe ich jetzt noch? Wie mache ich das weiter? Jetzt sage ich, okay, das sind diese Implikationen. Und bei den Implikationen ist es immer so, ich kann die einfach rüberziehen. Das heißt, wenn ich so eine Implikation zeigen will, dann kann ich mir einfach den linken Teil einfach als Voraussetzung hochnehmen. Das mache ich jetzt mal mit diesen ersten zwei, die nenne ich ja H0 und H1, meine Hypothesen, was diese Reporter gesagt haben als Aussagen. Und dann habe ich die plötzlich auch als gegeben raus. Jetzt muss ich noch P nach R zeigen. Ja, dann nehme ich einfach das P auch noch mit rein. Also ich mache das immer, normalerweise immer so lange, bis ich eigentlich keine Pfeile mehr unten habe. So, jetzt muss ich nur noch R zeigen. So, und jetzt? Jetzt ist da der Trick. Wie zeige ich das R? Es ist aber so, bei diesen logischen Implikationen ist es ja so, wenn ich jetzt R zeigen will, sehe ich ja gerade mein H1 zum Beispiel, das zeigt mir ja das R. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich wende mal das H1 zeigt mir ja das R. Ja? Und das heißt, jetzt mache ich das mal, ich sage apply H1, das heißt, ich wende mal das H1 an, gucken, was passiert. So, was ist passiert? Jetzt steht da, hat das jeder gesehen? Also aus dem R ist einfach das Q geworden. Ja, was ist da passiert? Er sagt mir praktisch, wenn ich das R zeigen will, dann reicht es mir, das Q zu zeigen. Also bei diesen Beweisschritten ist es so, dass ich praktisch die Voraussetzungen, quasi die Implikationen rückwärts ablaufe. Ja, es reicht mir, um das R zu zeigen, reicht es mir, das Q zu zeigen. Das habe ich jetzt gemacht. Und im nächsten Schritt sehe ich hier oben das H0. Für das H0 habe ich das P folgt Q. So, das verwende ich jetzt auch mal. Und plötzlich steht unten P. Ja. Wie zeige ich jetzt das P? Ja, das steht da schon da oben. P ist, habe ich eine Voraussetzung. Das habe ich als gültig angenommen. Sage ich Assumption, das heißt, das steht doch schon da, ist das. Das ist dann die Aussage für Assumption, ich habe es dir doch gesagt, das steht doch da. Und dann sagt er Nomo Subgoals. So. Und dann bin ich eigentlich fertig. Dann kann man sich noch den Beweis anschauen. Jetzt schauen wir mal kurz rein. Das ist erstmal so eine Funktion hier unten. Das erkläre ich nachher noch ein bisschen. Es ist so, dass diese Beweise werden sozusagen, also man, es, der Beweis ist nicht praktisch dieses, diese Anweisung, die ich da gegeben habe, sondern es kommt sozusagen eine Funktion raus, die praktisch diesen Satz beweist. Wie das aussieht, das zeige ich, versuche ich nachher ein bisschen zu zeigen. So, und dann sage ich QED, also ich habe es bewiesen und jetzt ist es bewiesen, Quod erat demonstrandum. Und jetzt sind wir wieder fertig. Und damit ist dieser Satz bewiesen. Das ist einfach so diese Aussagenlogik. Jetzt zeigen wir nochmal so einen Satz, um ein bisschen ein paar andere Sachen zu zeigen, was man da vorgehen kann. Also das eine ist jetzt einfach auch für Aussagenlogik. Man sieht es leider nicht so ganz. Distributivität von oder und und. Hier ist es halt so, oder ist halt dieses V-Zeichen und ist halt, schon falsch geschrieben hier. Und ist natürlich genau andersrum. So. Der Beweis.
Hast du bewiesen, dass Kommentare mal falsch sind?
Genau. Das fehlt noch, das genau. Kommentare, besser keine Kommentare als falsche. Genau. So, und jetzt wollen wir aber dieses zeigen, also nur ein bisschen zu zeigen, wie das dann so abläuft. Also wir sagen auch erstmal Theorem, das stellen wir auf. Das sieht man jetzt hier leider nicht. Jetzt ist ein bisschen durch den großen Font, muss jetzt hier ein bisschen mal gucken. Genau. So, jetzt sieht man das. Also P und Q oder R kann man, wenn das gilt, gilt auch P oder R und Q oder R. Ja, kann man sich so überlegen, wie würde man das so in der Schule machen? Da würde man so eine, würde man vielleicht so eine logische Tafel machen.
Man müsste schon mal sehr viel Glück haben, dass es in der Schule behandelt wird, ne?
Ja, das auch, ja. Aber das geht, also ja, also wir zeigen das mit den Mitteln von Koch. Wie gehabt, tun wir einfach dieses PQR, wir haben dieses For All. Das kriegen wir dadurch los, dass wir diese Variablen als gegeben vorausnehmen. Dann gucken wir auch, was ist nochmal gegeben. Nochmal ein Pfeil drin, sagen wir einfach Intro. Nochmal die Hypothese. So, jetzt haben wir alles als Hypothese aufgenommen. So, jetzt kommen wir da nicht so weiter. Wir können jetzt nicht einfach sagen, apply irgendwas. Das geht ja nicht so direkt an der Stelle. So, jetzt können wir sagen, okay, was machen wir denn da? Genau, also wir haben da oben noch in der Hypothese haben wir ein Und drin. Also HPQ, ich nenne das jetzt, ich gebe den Namen, das ist immer ganz hilfreich, also man kann immer Intros machen, damit kann man den Sachen Namen geben, also gerade diese Hypothesen kann man Namen geben, das ist auch sehr hilfreich, dass man die wirklich so benennt, dass man dann zu der Hypothese sich was vorstellen kann, sonst kann man das auch quasi Koch die Namen vergeben lassen, das ist aber oft nicht hilfreich, weil dann irgendwie so H1, 2, 3, 4, 5 steht, ist oft, gerade bei komplizierten Sachen nicht so schön. Jetzt tue ich meine Hypothese zerlegen, heißt das. Ich zerlege meine Hypothese in zwei Teile. Also der erste Teil ist, das passiert durch dieses Destruct. Ich sage, okay, ich habe jetzt zwei Fälle. Erstmal entweder P oder Q, das ist dieses HPQ. P und Q. P und Q, ich behandle den Fall. Und ich sehe, hupsala, jetzt muss ich zwei Sachen zeigen. Ja, weil ich sozusagen diese zwei Fälle generiert habe. Das ist ein typischer Fall. Ich habe eine Hypothese und ich muss was zeigen, aber ich habe dann nicht nur ein Ziel, sondern zwei Ziele. So, okay, gut. Wie gehe ich jetzt vor? Ich habe wieder einen relativ komplizierten Ausdruck und da gibt es aber die Möglichkeit zu sagen Split. Also ich weiß jetzt, P und Q ist gegeben, ich bin in dem Case. P und Q ist gegeben, ich sage jetzt mal Split. Was passiert bei Split? Oh, noch mehr Fälle. Ich habe wieder diesen Unfall, den ich hatte, gesplittet. Und muss jetzt zwei Sachen nachweisen, P oder R oder P oder R oder genau, P oder R muss ich jetzt erstmal zeigen. So, erste Sache. Ich hab P und Q gegeben. Also eigentlich kann man sich da was überlegen, warum das sein könnte. Wie gehen wir jetzt vor? Es gibt da so eine Hilfsfunktion, die gucken wir uns mal an. Man kann immer sagen, auch im Beweis sagen, check, ich habe jetzt irgendwie eine Idee, wie man das machen kann. Und da gibt es, glaube ich, habe ich gehört, eine Funktion, Preu, was macht die? Das heißt, ich kann sagen, wenn ich ein A und B habe, dann geht auf jeden Fall auch A. Ja, also das ist logisch. Also wenn ich, kann man sich überlegen von der Logik her, wenn A, ich habe sowohl A als auch B, also wird auf jeden Fall A auch richtig sein. So. Wie gehen wir jetzt mal vor? Das haben wir jetzt als quasi Zwischenschritt gemacht. Kann man auch wieder rauslöschen, das hilft jetzt nichts. So, wir haben Voraussetzungen P und Q, also auf jeden Fall P stimmen. Ja, jetzt sage ich mal, ich will mal P zeigen. Also das andere schmeiße ich weg, das macht dieses Left. Ich habe sozusagen zwei Aussagen. Wenn das beim Oder ist, kann ich sagen, ich möchte das mal das linke beweisen. Dann sage ich Left und dann sage ich Apply Proi 1. Also wir merken uns, Proi 1 heißt, ich kann aus A und B folgt A. Das tue ich mal das Proi 1 verwenden und für das B nehme ich jetzt das Q rein. Also deshalb muss ich auch wissen, hier, ich mache es nochmal kurz, das PROI 1. Ich muss wissen, wie diese Namen lauten von diesen Funktionen. Das ist ein bisschen blöd, aber man muss manchmal nachgucken, mein PROI 1 ist so definiert mit A und B. Und manchmal muss ich da Bezeichner reinpacken und da muss ich halt wissen, wie das wie heißt. Das kann man aber immer inline praktisch machen. Und dann nochmal, wie gesagt, ich zeige jetzt P, dann tue ich dieses PROI 1 applyen und dann steht plötzlich P und Q. So, und dann sage ich, ja, das steht doch auch schon da oben, ne? Sag ich, Assumption, zack, eins weniger. Dasselbe kann ich jetzt praktisch machen hier mit dem Q. Ich zeige jetzt das Q. Wie mache ich das? Ich schmeiße auch das R weg. Dann tue ich, es gibt ein PROI 2, das ist einfach genau nur vertauscht. Dann sage ich auch, ich apply das PROI 2, das ist auch so eine ähnliche Aussage. Das heißt, ich schreibe das sozusagen in den ersten Wert rein und dann habe ich auch wieder P und Q dastehen und sage, ja, okay, haben wir auch schon, wissen wir schon. Ne? So, zack, haben wir zwei Fälle abgearbeitet, aber einer ist noch da. Gut, das sieht jetzt auch ähnlich aus. Ich gehe nochmal kurz durch. Also wir splitten das auch wieder auf. Das waren vorher wieder sozusagen hier eine Und-Verknüpfung. Das kann splitten sich das auf. Das heißt, wenn ich statt A und B zeigen soll, kann ich als A zeigen und B zeigen. Das ist ja praktisch äquivalent. Dann sage ich jetzt mal nicht die rechte Seite, sondern das ist jetzt einfacher. Ich sage einfach R, jetzt ist R gegeben, jetzt bin ich in dem Fall, wo R gegeben ist. Und dann sage ich, ja, okay, ich schmeiße von diesem Teil die rechte Seite weg, dann ist es klar. Und da schreibe ich auch wieder kurz auf die rechte Seite und diese auch. Also das ist noch trivialer praktisch. So, no more subgoals. Und dann sage ich fertig. Also gut, ich kann mir nur auch kann man sehen, was da als Proof rauskommt. Und dann sieht man halt auch hier komische Bezeichner, muss man jetzt irgendwie nicht meistens verstehen, aber das ist sozusagen der Proof, der dann rauskommt. Ich erzähle nachher noch ein bisschen was dazu. So, jetzt kann man sagen, super, das ist ein bisschen nervig da, diese ganzen Aussagen, so rumgefrickelt. Und tatsächlich, also das will man natürlich nicht machen, vor allem das ist eigentlich relativ einfach und jetzt sage ich einfach, ich zeige einfach das Ganze nochmal. Aber, also es ist genau derselbe Satz, den gebe ich jetzt aber einen neuen Namen, einfach um das mit einem neuen Beweis zu demonstrieren. Also es sollte genau derselbe Satz sein. So. Den zeige ich auch wieder, okay, ja, was mache ich jetzt? Jetzt sage ich eben nicht diese ganzen Intros und Split und Tralala, sondern ich sage T-Auto. Und das ist einfach eine eingebaute Strategie von den Coq, das einfach aussagenlogische Probleme löst. Für mich, das macht einfach den ähnlichen Konstruktion wieder drin, wie ich selber gemacht habe von Hand. Aber der macht mir das automatisch und schon bin ich fertig. Also ich sehe dann zwar nicht so genau, was passiert, aber es ist auf jeden Fall gelöst. Also er löst alle Goals. Dann kann ich mir auch nochmal den Proof anschauen und kann sich das jemand... Also es sieht ein bisschen anders aus, man kann es versuchen zu vergleichen, dass ich wieder nochmal hochlaufe und den hier nochmal angucke, ja, so Match with Intro und da unten, was sagt der da? Also sieht ein bisschen anders aus, ne? Also hat man gesehen. Also passieren ein bisschen andere Geschichten, aber es ist auf jeden Fall gelöst und ich bin da fertig. Also was ich zeigen will, ich würde ein bisschen Mechanik zeigen, wie das so funktioniert. Man hat erst irgendwelche Voraussetzungen, die muss man dann erstmal übernehmen und dann muss man diese, im Prinzip ist das so eine Art Fallunterscheidung, die da passiert in aller Regel und dieses Tool hilft einem halt diese ganzen Fälle durchzuarbeiten und versucht die dann strukturiert darzustellen. So, jetzt habe ich vorher was erzählt von Dependent Types. Das kommen wieder sozusagen die Programmierer geht es wieder um die Programmierung mehr. Das Tolle an dem Coq ist, dass diese Sprache, in der das gemacht ist, sieht man vielleicht ein bisschen, ist von diesem Objective Camel so ein bisschen oder einfach ML generell inspiriert. Also man kann da auch einfach sozusagen Datenstrukturen definieren. Das sieht jetzt hier in dem Fall so aus. Ich habe jetzt mir einfach eine ganz blöde Datenstruktur ausgedacht und es kann die sieht so aus, die hat sozusagen zwei Konstruktoren und das eine enthält nat, ist das eine natürliche Zahl und das andere ist einfach ein Bool. Gut, man muss nochmal sagen, also das für Coq sind das unterschiedliche Typen, das heißt, es ist nicht C oder so, wo man das eh sagen würde, das ist eh das gleiche. Vor allem der NAT-Typ ist natürlich nicht irgendwie bestimmte Int, bestimmte Bitzahl begrenzt, sondern der ist halt wirklich prinzipiell also beliebig lang. Big Integer würde man sagen, aber ist noch ein bisschen anders gemacht. Das kommen wir noch ein bisschen zu. So, das heißt, das ist, was ein C-Programmierer da macht, schreiben würde, wäre so eine Art Union. Das heißt, das ist ein Datentyp und das kann entweder eine natürliche Zahl sein oder ein Bool. Macht jetzt nicht so schrecklich viel Sinn, gebe ich zu. Was wir jetzt aber zum nächsten Punkt sehen können, also inductive ist praktisch die Definition eines Datentyps. Und jetzt zeigen wir einfach mal eine Funktion und jetzt, wir wollen auf Typen hinaus, also sagen wir ja, jetzt machen wir einfach eine Funktion. Machen wir einfach eine Funktion, die sozusagen, die nimmt einfach diesen Wert a und gibt mir den Typ, den dieses konkrete a hat, zurück. Soweit nichts Besonderes. Also was einem auffällt vielleicht, was es vielleicht in C nicht gibt, dass man wirklich diese Typen wirklich sozusagen First-Class-Citizens sind. Also dieser Typ ist wieder irgendwie auch was man zurückgeben kann aus einer Funktion. Also man sieht hier, also nochmal kurz zur Erklärung, also Fixpoint ist, kann man sich als Funktionsdefinition eventuell rekursiv vorstellen. Das ist der Name davon. Also es ist ein Parameter A, den wir da reinpacken von dem Typ A, den wir oben definiert haben. Und als Rückgabewert nach dem hinteren Doppelpunkt hier ist einfach, geben wir an, dass es ein Typ ist, der zurückkommt. So, also definieren wir das. Das ist diese Match-Semantik, die man so aus funktionalen Programmiersprachen kennt. Wir matchen auf dieses A einfach einen von diesen Konstruktoren und entweder ist es eine natürliche Zahl, die wir mit dem NAT erzeugt haben, oder ist es ein Bool, wo wir den Bool erzeugt haben. Soweit, ja, ganz nett. So, jetzt aber, ja genau, jetzt machen wir ein Example. Example ist, das ist ganz lustig, Example ist eigentlich genau dasselbe semantisch wie Theorem oder Lemma oder so. Das heißt, es ist wirklich sozusagen die unterste Kategorie von Theoremen, sage ich mal, aber das impliziert natürlich in Coq, dass man es auch beweisen muss. Also wir sagen, okay, wir testen das mal, also wenn wir so ein A-Type schreiben von unserem A-Nat, so würde man das halt schreiben, das ist auch eine natürliche Zahl, ne? So zack. So, wir müssen es ja beweisen. Doof. Also in Mathe-Vorlesung ist mir das nie passiert, dass dann Beispiele bewiesen wurden, also ganz selten. Das müssen wir jetzt auch machen.
Das ist auch ein üblicher Trick, um das einzuführen ohne Beweis. Ja. Dann nimmt man es als Beispiel und dann soll es der Leser machen.
Oder als Übungsaufgabe.
Ja.
so, aber bei Coq kommt man dann nicht raus. Wir sagen hier einfach, genau, es gibt eine Taktik, also es ist simpel, das heißt, er evaluiert praktisch, in dieser Stelle wird die Funktion evaluiert. Das heißt, er tut das A-Type ausführen und gibt halt das entsprechend zurück, das ist jetzt NAT. Gut, jetzt haben wir hier eine Gleichheit und wenn auf beiden Seiten das Gleiche steht, also links NAT, rechts NAT, dann gibt es diese Strategie, die heißt Reflexivity und die kann man anwenden und dann ist das gezeigt. So, fertig. Super. Und dann das Ganze nochmal für den Bool-Fall. Okay, das heißt, ja, müssen wir auch wieder simpel sagen, da führt dann die Funktion einmal aus und dann sage ich, okay, links und rechts steht das Gleiche, dann stimmt es. So. Gut, also das heißt, das ist das, was man jetzt vielleicht im Testen verstehen würde, jetzt einfachster, aber wir wollen noch mehr. Also, richtig strange wird es jetzt.
Darf ich noch kurz nachfragen?
Ja,
Induktive Datentypen, werden die als initiale Algebren modelliert im Coq?
Nein, Algebra ist, glaube ich, an der Stelle nicht die Terminologie, die dort verwendet wird, sondern ja. Das basiert völlig ständig auf diesen Dependent Types. Ja. Die nennen das selber The Calculus of Inductive Constructions. Und ich kann da jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, aber es ist diese Inductive. Es ist erstmal ja so ein rekursiv definiertes induktives Prädikat. Mhm. Ja. Uha, ich muss mich ein bisschen beeilen. So, also jetzt jetzt ist wirklich das ein Highlight. So, jetzt sage ich fix, ich habe eine Funktion und die gibt mir aus diesem A, von einem A, die Value zurück. Und was für ein Typ hat die? Ja, also und den Typ, den halt dieses A hat. Und das ist wirklich das Strange hier. Ich kann tatsächlich sozusagen, also Rückgabewert, der Typ des Rückgabewerts kann abhängig sein von dem konkreten Wert, der vorne reinläuft. Ja, das gibt es aber in anderen Programmiersprachen nicht. Also das, der normalerweise so, also gerade auch in C++, das ist mein Background, ist es so, der Rückgabetyp kann durchaus abhängig sein von den Eingabetypen, aber nicht von dem konkreten Wert. Und das ist genau dieser Trick der Dependent Types. Man lässt es zu, dass der Rückgabewert abhängig ist vom konkreten Wert und nicht vom Typ. Der Rückgabe nicht der Rückgabewert, aber auch der Rückgabetyp ist abhängig von dem Wert. Also mal sind Typen abhängig von Typen und hier ist es sogar so, dass die Typen abhängig sind von Werten. Und das heißt, ich kann so lustige Sachen machen wie hier. Ich habe ein A und ich gebe hier praktisch aus einer Funktion zwei verschiedene Typen zurück. Ist aber immer noch sozusagen strikt typisiert und da sagt mir auch, okay, kein Fehler. Hat sich nicht beklagt. Also das heißt, ich habe so einen Wert, so einen sozusagen einen Enum oder so ein, wie heißt das hier, das ist eher ein eine Union. Und ich sage einfach, okay, wenn ich aus diesem Union 1 die Value haben will, dann kriege ich die 1 raus. So. Und das, das ist trivial bewiesen. Und jetzt kann ich auch zeigen hier für alle natürlichen Zahlen, kann ich das auch beweisen. Wenn ich dann eine natürliche Zahl reinpacke, dann wird mir praktisch immer die natürliche Zahl rausgepackt, die da drin versteckt ist. Ich muss jetzt hier nochmal so ein Intro machen, dass er mir die übernimmt, dann führe ich das aus und dann habe ich da n gleich n, okay, passt. So, okay, das andere überspringe ich jetzt von der Zeitachse her. Das wäre noch ganz interessant hier. Und zwar, okay, was passiert jetzt eigentlich? Okay, jetzt sage ich eine Funktion. Wir haben jetzt gesehen, es kommen immer so bei diesen ganzen Geschichten diese Proofs raus, die irgendwelche Funktionen darstellen. So, jetzt ist aber auch so, ich sage, ich definiere eine Funktion, Typen, okay, von Zahl nach Zahl. So. Aha, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Normal schreibe ich dahin, Doppelpunkt gleich, ist irgendwas, habe ich vergessen. Mist, was ist jetzt? Ich bin in diesem Beweismodus gelandet. Hä? Und zwar ist es so, weil einfach die Ausgabe, für das Ergebnis dieses Beweises ist ja eine Funktion. Ich bin jetzt im Funktionsmodus. Sage ich, okay, Intro n, ich nehme mal nat. Okay, habe ich eins, ich nenne es n. So, und dann gibt es diese Taktik, die heißt exakt. Und ich muss ein n zurückliefern. Ja, welches nehme ich da? Sage, okay, dann nehme ich jetzt genau n² + 4. So, huch, fertig. Und dann sage ich mal show proof. Zack. Und dann sagt er mir auch, der Proof ist also übrigens der Typ dieser Funktion, ich also natürliche Zahl, gebe natürliche Zahl zurück, ist einfach hier diese Funktion. Da gibt es natürlich auch viele andere Funktionen, aber ich kann mir praktisch hier irgendeine Zahl ausdenken, wurde ja nicht weiter eingeschränkt. Also kann ich mir irgendwas zurückgeben lassen und sage, okay, fertig. Das habe ich unten gibt. Ja, kann ich auch nachträglich noch machen. Also das ist irgendwie das Lustige, also dieses Proof, der Proof-Abschnitt erzeugt als Beweis eine Funktion und das kann ich aber auch nutzen, um normale Funktionen zu definieren, wenn ich das mit dieser Sprache irgendwie dann ausdrücken kann. So. Soweit zu Dependent Types. Ich glaube, zumindest wollte ich den Beweis noch zeigen, das wird jetzt ein bisschen knäpplich. Dann überspringen wir das hier. Es gibt zum Beispiel, wie man halt a plus b gleich a Quadrat. Also man sieht einfach nur, der Beweis ist ein bisschen lang und man muss irgendwelche komischen Sachen da rewriten. Okay, reicht jetzt von der Zeit leider nicht.
Könnte Korb den auch automatisch finden?
Ja, das ist gerade der untere Teil, das machen wir kurz. Okay, das ist der kurze Teil. Ist schwierig, aber es gibt so eine Ringtaktik, heißt das. Das dauert jetzt ein bisschen zu lange zu laden. Man sieht unten schön angezeigt, wie lange das dauert. So, jetzt hat er das importiert. Und jetzt sage ich jetzt diesen zweiten Case. Und ist jetzt nicht so besonders kompliziert, sage ich jetzt mal. Aber man braucht eine spezielle Taktik, um das automatisch zu machen. Und man sieht, oben hat man relativ viel geschrieben. Man muss da irgendwie mit formalen Sachen hin und her spielen. Und es geht aber auch einfach, also so leichte Arithmetik kriegt Cock schon automatisch hin. So, und das war unser Ziel, war ja hier eine Liste zu sortieren. Das ist jetzt unsere Spezifikation, wir sagen, eine Liste ist sortiert, also listNat ist einfach sozusagen eine Liste von natürlichen, Zahlen und was rauskommen soll, ist halt eine Proposition, einfach eine Aussage, ist diese sortiert und wenn ja, so und da gibt es halt drei Fälle im Endeffekt, sortet 0, das heißt die leere Liste ist auf jeden Fall sortiert, sortet 1, wenn irgendwas drin steht, nur ein Element ist sortiert. Und ansonsten muss man ein bisschen rekursiv definieren, also wenn ich N1 und N2 habe, bla bla, und wenn das N1 kleiner N2 ist und der Rest von der Liste sortiert ist, dann ist auch, wenn man das N1 noch davor hängt, auch noch sortiert. So kann man das im Kopf darstellen. So, ist jetzt einfach so ein bisschen eine Technik. Genau, jetzt wieder so ein Beispiel, das 1, 2, 3, so kann man die Listen hier sozusagen zusammenstöpseln. 1, 2, 3 und 0, die leere Liste hinten dran ist sortiert. Muss man so ein bisschen hier rumspielen. Okay, ich muss jetzt sagen, 1 ist kleiner 2, dann muss ich hier irgendwie so ein Dings, um die Gleichheit hinzuziehen, muss ich dann von Hand beweisen mit so bestimmten Funktionen. Und also auf jeden Fall kann man das machen, das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger, dass irgendwas nicht sortiert ist. Ja, zeige ich jetzt nicht im Detail, ich zeige jetzt mal, versuche jetzt einen Beweis zu machen. So, also der wesentliche Punkt ist hier, machen Insertion Sort. Ja, ich habe eine natürliche Zahl. Die tue ich in eine Liste rein, kriege eine Liste raus. Das ist dieser Fixed Point, das ist einfach so eine rekursive Funktion. Zack, rein. Hat jetzt übernommen. Was das Tolle ist an dieser Geschichte ist, ich kann Notationen vergeben, gerade für dieses Insert. Sage ich mir, das ist mir so kompliziert zu schreiben, Insert NL, dann sage ich mir, ich möchte das aber so schreiben. Also das heißt, ich tue das N in die Liste inserten und da gibt es eine ganz einfache Methode, praktisch dafür eine extra Notation zu vergeben, auch eine Intix-Notation in dem Falle und wenn ich das jetzt gemacht habe, und wir sehen das nachher unten, ich tue einfach nur diesen Satz hier, den ich beweisen will, markieren, hat er mir schon diese Notation verwendet. Also das Tolle ist, es wird für die Ein- und für die Ausgabe dieselbe Notation verwendet, muss nur einmal definieren, wunderbar, habe ich noch nie gesehen in einer Programmiersprache, dass sowas funktioniert. Gut, zeitlich muss ich den Beweis, glaube ich, so ein bisschen abbrechen, aber man sieht einfach vom Aufwand her, es ist einfach wieder eine wilde Fallunterscheidung. Es gibt so ein paar Sachen, wo mir das Cock hilft, gerade das Auto, das Sort, diese ganzen Vergleichsoperatoren, das macht das Auto mit Arit, macht mir das für mich. Das heißt, da muss ich mich nicht so drum kümmern und es ist einfach eine wilde Fallunterscheidung, wie ich diese, bei diesem Insert, ob die Zahlen kleiner sind, größer sind und das klappert mir alle Fälle ab. Und ich kann auch eine Induktion machen, wo ich dann sozusagen quasi alle Codepfade dann ablaufen kann. So, lasse ich mal durchlaufen. Okay, dauert immer einen Augenblick. So, daraus kann ich dann die Insertion Sort Funktion machen, die ist total trivial. Also die tut einfach nur über die Liste gehen und einfach jedes Element wieder inserten. In die leere Liste ist das total banal. Und also ich kann es auch ausführen. Dann sage ich hier, ich führe es einfach aus und okay, vorher war es nicht sortiert, der sieht es sortiert aus, also das Ergebnis ist in einem kleinen Fenster. So, und dann, genau, hier kommt auch die Induktion praktisch über die Liste, also Induktion kennt man vielleicht über natürliche Zahlen. Liste ist für Cock was total ähnliches, es ist halt nur an jeder natürlichen Zahl hängt noch irgendwas dran. So, das versuche ich dann zu beweisen, das Übliche, ich tue die Liste mal als gegeben voraussetzen, sage ich Induktion über die Liste, das ist vielleicht noch interessant. Okay, das erste, das 0 ist, das soll mir auch lösen. So, jetzt habe ich den Induktionsanfang geschafft und jetzt habe ich als neue Voraussetzung hier die Induktionshypothese, dass das sortiert ist für alle Listen. Jetzt muss ich es halt für eine längere Liste auch noch zeigen. Das tue ich einmal zusammenfassen, dann habe ich jemanden geinsertet mit der tollen neuen Notation. Dann verwende ich mein Lemma, das hieß insert sorted. Huch, und jetzt steht schon dasselbe oben und unten. Und zack, fertig. Und das ist der Beweis. Der basiert natürlich, man sieht, das ist immer so in Mathematik, das Lemma ist viel, viel länger und das Theorem ist eine triviale Konsequenz mehr oder weniger des Lemmas. So, ja, also das war der Beweis, dass der Sortieralgorithmus funktioniert. So, jetzt. Genau, also Aussage über Vergleichsarithmetik ist fummelig, wenn man es nicht automatisch macht. Cock, schlechtes Tasche, das habe ich jetzt nicht so gezeigt. Also die Zahlen sind wirklich als verkettete Listen von der Vorgängerzahl gemacht. Das ist schrecklich zum Rechnen, aber es gibt natürlich auch Module, mit denen das effizienter geht. Die Notation ist unglaublich, das ist irgendwie super. Ist nur ein bisschen verwirrend, wenn man die Notation von anderen Leuten liest, das ist ein bisschen nervig. Aber von der Funktion, was man damit, wenn man die selber sich definiert und es einigermaßen sinnvoll ist, ist das einfach klasse. Dann das war dieses Sätze sind Typenprogramme sind Beweise, ist der Curry-Howard Isomorphismus, wenn das jemand mal gehört hat. Induktion geht nicht nur mit natürlichen Zahlen, sondern auch mit Listen und anderen Sachen. Und die Automatisierung ist eigentlich ganz nett, weil man einfach einfache Sachen kann der automatisch machen. So. Das beste Tutorial zu dem Ganzen gibt es hier unter dem Stichwort Software Foundations. Das habe ich fast ganz durchgearbeitet. Das ist genial. Das ist wirklich von der Pike auf wird einfach da durchgegangen. Und man lernt auch noch sehr, sehr viel dabei. Das ist echt super gemacht. Das ältere Buch, das ist das hier. Das habe ich günstig noch erstanden. Das ist auch okay. Aber ich finde die Software Foundations eigentlich fast besser. Ist auch ziemlich alt. Das basiert auf 8.0 oder so. Das ist schon ziemlich angegraut. Dann von dem Adam Kilipala, der dieses Filesystem gemacht hat, gibt es auch ein schönes Buch, das ist sehr fortgeschritten schon, also der automatisiert noch viel, viel mehr. Und die offizielle Doku, ja, gibt es auch noch. Probleme, offizielle Doku ist ein bisschen, nicht so toll, finde ich. Die Standardbibliothek ist viel Mathe-Zeugs, das ist für den Programmierer jetzt oft nicht hilfreich, alles, was er da braucht. Keine tollen Datenstrukturen, die Listen ist so das höchste der Gefühle, so mehr oder weniger. Und man kann im Prinzip aus diesem COC dann diesen Objective Camera Code rausgenerieren, aber man kommt halt schlecht zurück. So, kommt nicht nach C, C++. Ja. Schöne Projekte, die es gibt. Floats für COC, das ist eine formale Formalisierung der Floats. Dann gibt es JSCert, einen zertifizierten JavaScript-Spezifikation. C11 hat einen Doktorand da irgendwie noch schnell mal gemacht. Das ist, glaube ich, auch sehr umfangreich. Rust Belt, die Rust-Leute wollen das auch ihr Rust mal endlich zertifizieren. Da gab es nur keine Ergebnisse, so die Ankündigung, also nicht zu viel erwarten. Was gibt es noch? Y3 ist ein Meta-Beweistool, da ist COC auch mit dabei, damit kann man hat verschiedene Frontends oder verschiedene Projekte hier anknüpfen. Frama C ist so ein Spark, das kommt auf der nächsten Seite, Spark. ADA ist eine erweiterte Untermenge von ADA für Aviation und sowas. Kann diese Compile-Vor- und Nachbedingungen, diesen ADA gibt es zur Compile-Zeit prüfen und kann COC exportieren, um das zu schwierige Fälle zu machen. So, Pro und GPL sind so. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Noch Fragen? Da gibt es ja, gute Frage, guter Einwand. Diese Metatheorie, die dahinter steckt, da gibt es sehr viele Papers von den entsprechenden Autoren, gerade von INRIA, die haben sehr viel formale Logik-Sachen da bewiesen und auch diese Algorithmen und so. Also ich kann es nicht garantieren, ne? Aber es haben sich viele schlaue Leute viele Gedanken darüber gemacht.
Also das COC ist nicht selber COC geschrieben.
Nee, das ist Objective Camera geschrieben. Also gut, das würde auch nichts beweisen, ne? Ich meine, das.
COC ist zwar ein Komplex, ja. Aber COC produziert diese Beweisterme. Und diese Beweisterme kannst du von dem Programm checken lassen, was sehr, sehr simpel ist, was gar nicht die Komplexität von COC, was nicht die ganzen Taktiken drin haben. Also man kann ihm schon recht gut vertrauen.
Ja, da hinten noch eine Frage.
Kannst du deine Beispiele auch hochladen?
Ja, das will ich machen. Ja, sogar korrigiert. Ja. Also normal wird immer gebeten, glaube ich, danach die Folien hochzuladen, würde ich auch die Datei dazu tun. Also wichtigste, also Ctrl-Alt und dann irgendwie Pfeiltaste und das ist das wesentliche Feature, wenn man das COC top verstanden hat. Das ist einfach das zentrale Tool, um das dann zu machen.
Wenn du nachher noch da bist, würde ich gerne mit dir über den Curry Howard
diesen Ja, gerne. Okay, vielen Dank. Dann geht es gleich weiter mit dir, glaube ich, oder?
Ja, für den Excel. Ja.